ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute das Thema Der Soldat des Kinos, der Ehrenlöwe für Werner Herzog. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Carsten Umlauf. Fitzcarraldo, Wojciech Nosferatu, Werner Herzog ist eine Regielegende. Aber während man in Deutschland lange nur diese Filme kannte, weil darin Klaus Kinski mitgespielt hat, genießt Herzog international eine noch viel größere Wertschätzung. Bei den Filmfestspielen in Venedig bekommt er nun den Ehrenlöwen für sein Lebenswerk. Was nicht heißen soll, dass er sich demnächst zur Ruhe setzt, das war ihm ganz wichtig zu betonen. In Venedig feiert ein neuer Dokumentarfilm Premiere, ein Spielfilm steht schon in den Startlöchern. Und in sozialen Medien, in der Popkultur, nicht zuletzt als Sprecher in der Animationsserie The Simpsons, erlebt er eine ganz eigene Renaissance. Was treibt den 83-jährigen Regisseur und Autor immer noch an? Was können wir heute noch ziehen aus seinen Filmen, die seit Jahrzehnten auch provozieren, die aber immer mit dem Anspruch antreten, eine Form von Wahrheit über uns und unsere Welt zu vermitteln? Eine, die ganz nah dran ist, ist Christina Jaspers von der Deutschen Kinemathek in Berlin. Frau Jaspers, Sie beherbergen das Werner-Herzog-Archiv und sammeln da Schriften, Fotos, Verträge, Drehbücher. Ich nehme an, den Goldenen Löwen wird er aber erstmal für sich behalten, oder?
Ja, da tippe ich tatsächlich auch drauf. Also was wir in der Deutschen Kinemathek haben, ist ja vor allem sein Produktionsarchiv. Hm. Werner Herzog hat ja einen Großteil seiner Filme auch selber produziert mit der Werner-Herzog-Film. Und das bildet erstmal den Grundstock. Es ist aber ein gigantisches Werk, es sind ja über 70 Filme. Aber es gibt natürlich auch private Dokumente, auch Briefe, Zeugnisse, die auch zum Teil sehr bewegend sind. Aber den Kern bildet tatsächlich das Werk und ich glaube, das ist als Zugriff für Werner Herzog auch sehr wichtig.
Wie kann man sich das vorstellen bei Ihnen? Wie viele Regalmeter sind da reserviert? Sind da ganz viele Fotoalben zu sehen oder handgeschriebene Manuskripte?
Ja, es ist tatsächlich eines der umfangreichsten Archive überhaupt, was wir haben. Also es sind wirklich eine ganze Reihe von Regalmetern. Es sind sehr viele Fotos, sehr viele Dias auch. Es ist also, Herzog hat von Anfang an darauf geachtet, dass er sehr gute Standfotografen dabei hat, dass seine Arbeit gut dokumentiert wird. Es sind sehr, sehr viele Drehbücher und da spielt eigentlich schon das Thema rein, dass Herzog ja auch ein großer Autor ist. Ich habe schon gesagt, Korrespondenzen finden sich auch. Wir haben aber auch Requisiten. Also wir haben auch die Uhr aus Nosferatu zum Beispiel. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und es kommen dann noch andere Bestände dazu, zum Beispiel von der Kostümbildnerin Pestalozza Storch oder von dem Szenenbildner Henning von Gierke. Das heißt, wir können wirklich ziemlich aus dem Vollen schöpfen, wenn wir das Werk von Werner Herzog vorstellen wollen.
Auch Leute, mit denen er jahrelang zusammengearbeitet hat. Ein äußerst produktiver Kopf, mit dem sich natürlich auch einige Wissenschaftler auseinandersetzen, wie zum Beispiel Professor Markus Stieglecker, Film- und Kulturwissenschaftler aus Mainz. Wenn man es zusammenzählt, Herr Stieglecker, da waren schon natürlich einzelne Filme von Herzog für Preise nominiert. Manche haben auch was gewonnen, aber die Ehrenpreise, die Auszeichnung für sein Gesamt- und Lebenswerk, die sind gefühlt in der Überzahl. Ist das bezeichnend für ihn und sein Werk?
Also ich denke, wenn man sich mit Werner Herzog beschäftigt, wird relativ schnell klar, dass seine Filme sehr unterschiedlich tatsächlich sind. Also auch von den Budgets, die er zur Verfügung hatte. Sie sind formal wirklich zwischen Spielfilm, Essayfilm, Dokumentarfilm und so weiter angelegt. Und ich würde sagen, man kann bei ihm von der Summe des Werkes als seinem Autorenwerk ausgehen. Also es ist sehr wichtig, dass man tatsächlich mehrere Werke nebeneinander betrachtet, um wirklich zu verstehen, was Werner Herzog als Künstler ausmacht. Es wurde ja schon darauf verwiesen, dass er eben auch ein Schreibender ist und einer, der mit Bildern und mit Worten gleichermaßen schreibt. Jemand, dem Musik extrem wichtig ist und so weiter. Also das heißt, wir haben tatsächlich einen Künstler vor uns, der multimedial aktiv ist und gleichzeitig eben seinen Stil über die Summe des Werkes vermittelt.
Rüdiger Suchsland, Filmkritiker und Regisseur, hat sich auch gerade mit dem Dokumentarfilmer Werner Herzog beschäftigt, den man ja bei uns noch nicht so ganz entdeckt hat. Gibt es ja auch nicht so häufig, dass einer beides wirklich fast gleichwertig macht. Was würden Sie sagen, Herr Suchsland, wie wichtig sind die Dokumentarfilme, um den Filmemacher Werner Herzog zu verstehen?
Ja, die sind sehr wichtig. Es gibt ja tatsächlich auch in seiner Generation schon noch andere, wenn wir dran denken, dass Wim Wenders, der gerade 80 wurde, ja auch ein großer Dokumentarfilmer wurde. Eigentlich ähnlich wie Werner Herzog, die kennen sich ja auch von Jugend an, ganz ähnlich in seiner zweiten Lebenshälfte viel stärker. Das hat auch was damit zu tun, dass die Geschichte des neuen deutschen Films sich um 1980, 82 stark verändert hat und den Produktionsbedingungen, dass also der Dokumentarfilm bis zu einem bestimmten Grad auch für jemanden wie Wenders vielleicht vielleicht vor allem einen Fluchtort war, einen Ausweg. Während für Werner Herzog das von Anfang an ein genuiner Teil seines Werks ist, wenn wir zurückschauen in dessen Anfänge in den 60er Jahren, dann sehen wir, dass seine allerersten Filme, auch schon ein Kurzfilm Herakles, den er, glaube ich, sogar noch an der Münchner Filmschule oder im Rahmen davon gemacht hat, dass das ein Dokumentarfilm ist, in dem Fall über einen Bodybuilder, den er dann sofort mit den Mythen der griechischen Antike verbindet und mit Sportlern. Er hat ja auch Sport dokumentiert, also es gibt so eine Rennsportszene in diesem Herakles-Film, Gladiatorenkämpfe, daran kann man denken. Und da merkt man eigentlich schon in den allerersten Werken von Herzog, auf andere kommen wir noch, dass das Dokumentarische ein nicht wegzudenkender Bestandteil ist und dass auch seine Spielfilme in mancher Hinsicht als Dokumentarfilme gesehen werden können. Und umgekehrt natürlich die Dokumentarfilme keine konventionellen, ich sag jetzt mal fernsehdramaturgischen Dokumentarfilme sind, die einfach nur was abbilden, sondern die erzählen Geschichten, die erfinden auch Dinge. Da gehören auch Mockumentaries fast dazu und also er dokumentiert sozusagen mythische Dinge, Außerirdische und Ähnliches.
Zu diesen Typen, zu diesen mythisch aufgeladenen Figuren will ich gleich kommen. Erstmal noch so ein bisschen allgemeiner die Frage, Herr Stiegelegger, vielleicht, was sind das für Typen, die Herzog interessieren? Der Filmwissenschaftler Thomas Elsässer hat sie mal als Overreacher und Underdogs bezeichnet. Also Menschen, die einerseits zu viel wollen und andererseits irgendwo außerhalb der Gesellschaft stehen. Vielleicht kann man das mit ein oder zwei Beispielen benennen, wohin das Interesse bei ihm geht, was ihm quasi filmwürdig erscheint.
Also ich denke, die berühmtesten Figuren, die wirklich ikonisch geworden sind in Werner Herzogs Werk, sind verbunden mit dem Schauspieler Klaus Kinski. Und zwei Filmtitel, die auch zugleich zwei Figurennamen sind, sind Agüre und Fitzcarraldo. Beide sind natürlich besessene Außenseiter. Sie sind auch in ihrer Gesellschaft Outlaws, also die außerhalb der Konventionen und der Gesetze handeln und die auch durch das Extreme, was sie wollen, also einerseits gibt es ja den Konquistador, der Eldorado sucht und quasi eine eigene Dynastie mit seiner Tochter gründen will.
Also und bei Agüre.
Bei Agüre und bei Fitzcarraldo ist es ja dieser Wunsch, die Oper in den Dschungel zu bringen gegen alle Widerstände und dann quasi dieses Dampfboot, das dafür notwendig ist, über einen Berg zu ziehen oder ziehen zu lassen. Von den Indigenen, die dort vor Ort sind. Und das verbindet übrigens auch den Künstler, den Filmkünstler in seinem Wollen mit diesen Figuren. Und die Schlüsselformulierung scheint mir zu sein, die Eroberung des Nutzlosen. Denn im Endeffekt ist es so, dass es darum geht, etwas zu erreichen, was, wenn es erreicht ist, fast verpufft. Also am Ende von Fitzcarraldo gibt es gewissermaßen eine Oper. Am Ende von Agüre steht der Tod und die Vernichtung. Aber es ist so, dass auch in späteren anderen Filmen, wie zum Beispiel den Bergsteigerfilmen, sowohl im Dokumentarischen als auch im Spielfilmbereich, Ich schrei aus Stein, also der Spielfilm über das Bergsteigen, das sind immer Filme, wo es um diese Idee geht, das Äußerste zu erreichen, um danach nur sagen zu können, es wurde erreicht oder eben nicht. Und das ist diese Idee der Eroberung des Nutzlosen. Also das Herkuläische, was in dem von Rüdiger Suchsland erwähnten Kurzfilm Herakles schon erwähnt wurde, als eine mythische Überaufgabe zu erfüllen, um jeden Preis gegen alle Widerstände. Also das spiegelt sich ganz klar in seinem Werk.
Frau Jaspers, warum diese Getriebenheit? Was fasziniert ihn an diesen Figuren, die ja ihre Ziele mit einer fast unbeholfenen Radikalität verfolgen, vielleicht auch nicht mehr unbedingt das reflektieren können und am Ende dann doch irgendwie scheitern?
Ja, ich habe bei Herzog manchmal das Gefühl, er macht einen Experimentalaufbau. Ja? Also er nimmt diese Figuren und stellt sie in eine ganz extreme Situation und beobachtet sie dann wie unterm Brennglas. Ja, was passiert, wenn ich jetzt noch ein bisschen höher regle und die Situation noch ein bisschen komplexer mache, noch mehr auf die Schultern lade? Wie erweisen sich die Menschen in solchen Situationen? Und dass er auf diese Art eigentlich versucht, was rauszukriegen, was uns als Menschen eben ausmacht. Und da gehört die Gefahr des Scheiterns elementar mit dazu. Also ich muss bereit sein, auch das Scheitern zu riskieren, um überhaupt weiterzukommen, um mich zu entwickeln, um etwas über mich zu erfahren. Deshalb würde ich sagen, ja, natürlich sind diese Kinski-Figuren ikonisch und auch charakteristisch. Ich finde bei Herzog aber auch eine große Sensibilität bei seinen Figuren. Und ich denke natürlich jetzt auch an Bruno S., zum Beispiel an Kaspar Hauser und natürlich auch an Strosek.
Also das Bruno S. war ein Straßenmusiker letztendlich, den er gefunden hat eigentlich und der dann zum Hauptdarsteller dieser Filme wurde, ne? Kaspar Hauser und Strosek.
Genau, und für Herzog ist es ja immer diese Arbeit mit Laiendarstellern oder Darstellerinnen ganz wichtig, beziehungsweise er sagt, es gibt überhaupt nicht professionelle Schauspielende und Laiendarsteller, sondern es gibt nur gute und schlechte. Und ich glaube, gerade in diesem auch mit Leuten zu arbeiten, die eben nicht dieses Schauspielhandwerk gelernt haben, sondern die sehr authentisch sind, dass das auch so ein Versuch ist, diesem, was macht uns als Menschen aus, irgendwie näher zu kommen.
Ist er denn, Herr Suslein, mit diesem Programm im Grunde schon gestartet? Ich meine, wir sind jetzt relativ hoch schon eingestiegen. Er hat ja jetzt nicht so den klassischen Berufsweg zum Regisseur gewählt, würde ich jetzt mal behaupten. Hat er das alles schon so im Kopf gehabt, diese Art von Filmkunst machen zu wollen?
Naja, ich glaube, er ist immer schon Werner Herzog gewesen in seiner Zugangsweise zur Welt und zum Kino und in dem, was ihn interessiert, was ihn auch als Künstler interessiert. Er hat schon, wenn man auf die frühen Filme schaut, eigentlich schon alles das in diesen frühen Filmen drin gehabt, was man dann später bis zu dem heutigen Alterswerk, wenn man es so nennen will, immer wieder beobachten kann. Also eine große Sehnsucht, die ich auch nicht nur als Getriebenheit charakterisieren würde, sondern auch als eine Lust am Extrem, sagen wir mal, eine Lust auch am gefährlich Leben. Und es sind eben nicht nur die Figuren extrem und leben gefährlich, sondern auch der Filmemacher Herzog selber, der ja immer wieder, wir kennen diese Bilder, der an beiden Polen, Arktis und Antarktis schon war, der schon dort war, wo Vulkane ausgebrochen sind in seinen Filmen, dann in irgendwelchen Eiswüsten, Salzwüsten, überhaupt die Wüste ist so ein Thema, auch als so ein lebensfeindlicher Ort, wo man dann überleben muss. Und ihn faszinieren ja auch Figuren, die das auf die eine oder andere Weise zu erreichen versuchen. Also es wurden die Spielfilmfiguren schon erwähnt. Ja, Aguirre sucht Eldorado, also gewissermaßen das Paradies, und opfert sich auch selbst für diesen Wunsch danach. Und Fitzcarraldo so ähnlich. Aber wir haben natürlich auch die Figuren, wenn ich an die Vulkanforscher denke. In einem Film hat er mehrfach so Vulkanforscher und Vulkane porträtiert. Und in einem Film erzählt er und nutzt dafür auch die letzten Aufnahmen eines Vulkanforscherpaares, wie die gelebt haben und wie sie gestorben sind für den Vulkan und dieses sein Leben opfern. Das interessiert ihn schon auch, der Opfergang. Und dann kann man natürlich auch alle möglichen anderen Figuren jetzt nehmen, die dann immer wieder riskieren oder die von der Welt, vom Schicksal kann man sagen, in Situationen geworfen werden, wo sie Todesgefahren erleiden. Es gibt einen Film, Der Weg durch den Dschungel, wo er eine deutsche Frau porträtiert, die als junges Mädchen abgestürzt ist mit einem Flugzeug und die als einzige überlebt hat, diesen Absturz. Sie ist über dem brasilianischen, es ist glaube ich, also lateinamerikanischen Dschungel jedenfalls abgestürzt und hat dann tagelang im Dschungel allein überlebt. Und ihren Weg von damals, den vollzieht er dann irgendwann mit ihr und mit der Kamera nach. Das ist auch so etwas. Die hat die Gefahr nicht gesucht, aber sie hat sie erlitten.
Mhm. Und sie saß in dem Flugzeug, in dem er eigentlich auch sitzen wollte, ne? Nur keinen Richtig. Platz bekommen hat. Und insofern auch irgendwo eine Art von Überlebenskunst erfahren hat.
Werner Herzog erzählt immer auch was von sich selbst. Er ist kein uneitler Regisseur, aber diese Lust, auch was über sich zu erzählen und sich durchaus auch manchmal ins Zentrum seiner Filme zu rücken, die geht immer damit einher, dass er wirklich auch was zu erzählen hat. Also das Ich des Werner Herzogs ist nie nur der Selbstzweck, aber er kommt schon drin vor und er erzählt sehr gerne davon, auch wie er selbst irgendwelche Gefahren und er beschwört dann oft das Schicksal, da sind wir wie bei den Mythen, er in irgendeiner Form überlebt hat oder wie gefährlich das war, wie extrem das war. Es gibt diesen anderen Vulkanfilm, wo er eben auf eine Insel reist, von der alle wegfahren, ja, wo die Bewohner evakuiert werden. Und er geht, also La Soufrière heißt dieser Film, wie der Vulkan irgendwo mitten im Pazifik. Und da fährt er hin und versucht eigentlich an diesen Vulkan ranzukommen mit seinen Kameraleuten. Und er spricht mit diesen 3-4 Menschen, die da irgendwo einfach sich weigern, evakuiert zu werden und auch da bleiben und dem Tod ins Auge schauen. Und ihn interessiert dann schon auch diese Nahtoderfahrung, dieses Sprechen darüber, warum bist du bereit zu sterben für den Vulkan oder dafür, dass das Vieh bei einem Viehhirten zum Beispiel überlebt.
Das sind jetzt sozusagen die Sujets und die Figuren. Gibt es filmstilistisch was, wo man sagt, daran erkennt man jetzt auf jeden Fall, dass es ein Werner Herzog-Film ist? Also mir würde jetzt spontan diese wahnsinnig langen Einstellungen einfallen, wo man zwischendurch manchmal auch denkt, wann geht's jetzt eigentlich weiter?
Also er hat ja begonnen auch schon ganz früh nicht nur mit dem dokumentarischen, sondern auch mit dem Essay-Film. Und er hat einen poetischen Film namens Fata Morgana gemacht. Mhm. Der hat ja genau diese extrem langen Einstellungen, die fast Meditationen werden, wenn man sich darauf einlässt und die dann so eine ganz eigene poetische Qualität des Kinos ergründen. Das ist nicht bei seinen Spielfilmen durchweg so. Etwa bei Aguirre ist es ja so, dass er mit den Leuten da im Dschungel sich voranbewegt und oft mit Handkamera filmt. Und dadurch quasi eine enorme Nähe, fast eine unangenehme Nähe zu diesen Personen zulässt. Von daher ist es ganz interessant, dass man bei Werner Herzog nicht bestimmte Stilmittel festmachen kann, die er dann in jedem Film immer wieder einsetzt. Ich glaube, wenn man nach einem Stil bei Werner Herzog sucht, ist das eher zum Beispiel die Interaktion von Bild und Klang, also die Art, wie er mit Florian Fricke und dem Projekt Popol Vuh am Anfang zusammenarbeitete, wo eine Verbindung besteht zum Beispiel zwischen dem Spielfilm, Aguirre zum Beispiel, und dann dem essayistischen Dokumentarfilm Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, der mit zum Teil derselben Musik arbeitet, aber natürlich völlig andere Bilder dann verwendet. Und da wird das nochmal deutlich, dass das dann alles in eine Richtung quasi geformt wird. Das finde ich bei ihm sehr wichtig.
Ja, da würde ich sofort zustimmen und sagen, wenn ich ein Kennzeichen benennen sollte, dann ist es genau diese Verbindung aus Bild und Klang, auch mit den Kamerafahrten natürlich verbunden. Also das heißt, dass Einstellungen oft etwas länger sind, als man das gewohnt ist, dass man ein bisschen länger dabei aushält. Und was er damit erzeugt, ist natürlich was extrem Suggestives, also dass alles etwas länger dauert, als ich es gewohnt bin. Ja, er erzeugt auf diese Art auch Pathos, indem wir lange auf etwas draufhalten, uns auch in der Musik fallen lassen können. Es gibt ja bestimmte Musikstücke, klassische Musikstücke, die er auch mehrfach verwendet. Also auch darüber könnte man eine Kontinuität benennen in seinem Werk. Und ich glaube, das ist es, also diese hohe Suggestivkraft, das ist es, was für viele auch den Herzog-Stil ausmacht. Und da gibt es tatsächlich Verbindungen zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm aus meiner Sicht. Er sagt ja immer wieder, dass er diese ungesehenen Bilder sucht. Das klingt natürlich auch erstmal so ein bisschen typisch Herzog, erstmal große Worte finden. Ja, also ungesehene Bilder, gibt es die überhaupt noch? Andererseits finde ich, dass es ihm tatsächlich immer mal wieder gelingt. Also, dass er Orte, Landschaften gerade, Naturlandschaften zeigt, die wir eigentlich schon aus irgendwelchen Fernsehdokumentationen kennen und die wir plötzlich anders sehen. Und das liegt daran, dass er länger draufhält, vielleicht eine andere Brennweite wählt oder es eben vor allem auch mit bestimmten Klängen unterlegt, die es uns ermöglichen, diese Bilder nochmal neu zu betrachten.
Das Stichwort Pathos haben Sie erwähnt, Überhöhung letztendlich, auch Überhöhung der Figuren, meistens von sehr männlichen Figuren, die Titelhelden bzw. die Hauptfiguren seiner Filme, ob jetzt Spielfilm oder auch Dokumentarfilm sind. Was würden Sie sagen? Warum ist das so eine männlich geprägte Welt? Von ihm gibt es auch das Zitat, oft steht ein guter Mann hinter einem guten Film. Und da kommt man dann heute vielleicht auch in eine zwiespältige Ecke.
Also natürlich sind das sehr maskuline Filme und da, das ist Herzogs Perspektive, die er auch sich selber sozusagen auferlegt oder er spiegelt sich in seinen Figuren in gewisser Hinsicht. Das sind eben diese Einzelgänger, diese Einzelkämpfer, diese Individuen, die so stark kämpfen müssen, also wo auch Kraftanstrengung und so weiter eine Rolle spielt. Ich finde aber ja tatsächlich, dass es sich auch lohnt, sich die Frauenfiguren bei ihm anzugucken.
Also tatsächlich.
Es sind nicht so viele, aber ich finde natürlich, Eva Mattis ist hochspannend bei ihm. Wenn wir an Wojciech denken, da ist es so, in einem Interview hat sie mal gesagt,
da spielt sie Marie, ne?
Ja, genau, da spielt sie Marie und sie sagt immer, ja, Herzog hat sich gar nicht um mich gekümmert. Der war so bei seiner Hauptfigur Klaus Kinski und dem Wojciech und ich hätte so gerne noch mehr Anweisungen von ihm gekriegt, wie ich diesen komplexen, anspruchsvollen Text, wie ich damit umgehen soll. Sie wurde aber belohnt mit einem Preis in Cannes für ihre Rolle. Also insofern hat Herzog ihr doch irgendwie auch die Möglichkeit gegeben, diese Figur da stark zu entfalten. Oder auch wenn ich an Claudia Cardinale in Fitzcarraldo denke, ist das eine Figur, die in meinem Gedächtnis bleibt. Und ich finde ja tatsächlich auch Nicole Kidman als Gertrude Bell eine interessante Figur. Ich weiß, der Film hat damals nicht so gute Kritiken gekriegt, aber ich finde, was er mit ihr versucht, interessant und da sehe ich tatsächlich auch ähnliche Aspekte in ihrem Charakter, in dieser Selbstständigkeit, dieser Autonomie, sich durchzusetzen, die er sonst seinen männlichen Helden eigentlich zuweist.
Ich würde an der Stelle gerne auf was verweisen, was oft ein bisschen unterschätzt wird meines Erachtens. Und zwar hat er ja eine Heldin gehabt vor allem, die er sehr bewundert hat, nämlich die Filmhistorikerin Lotte Eisner. Und damit verbindet er ja eine seiner eigenen Herkulesaufgaben, nämlich als sie im Krankenhaus lag in Paris, hat er ja, ich glaube 1974, einen sehr langen Fußmarsch unternommen, wo er von München nach Paris gelaufen ist, um durch dieses buchstäbliche mythische Opfer sie zu retten. Und tatsächlich ist es so, dass sie ja dann wieder gesund wurde.
Also er hat gedacht, wenn er in Paris ankommt, dann überlebt sie. Ne?
Dann überlebt sie. Und sie hat überlebt. Und sie hat ihm später sogar, als sie dann wieder im Krankenhaus lag, gesagt, okay, lassen Sie mich nun bitte sterben. Und weil sie, war sie schon sehr betagt. Aber ich finde das sehr interessant. Lotte Eisner ist eine wirklich legendäre Figur der Filmgeschichtsschreibung durch Dämonische Leinwand, ihr Buch über die Filme der Weimarer Zeit und den deutschen Expressionismus. Und das ist ja etwas, was ihn offenbar massiv geprägt hat. Deswegen ist auch Nosferatu ein Film, der immer so ein bisschen so stiefmütterlich aus der Reihe behandelt wird, weil er natürlich ganz andere Bilder und andere Motive verwendet und eben in der Schauerromantik dann halt in dieser Tradition steht. Aber gleichzeitig haben wir hier ja auch eine ikonische Frauenfigur mit Isabelle Adjani. Ikonisch sage ich aber auch mit diesem Hintergrund, dass er schon ein Bild oft an die Stelle von Charakteren setzt. Also ich würde auch sagen, was ja schon angedeutet wurde, dass er sich selten und erst sehr spät wirklich für weibliche Charaktere interessiert in seinen Filmen. Also Königin der Wüste, der erwähnt wurde von Frau Jaspers, ist natürlich ein Film über eine Frau, also intensiv, wo sie auch im Zentrum steht. Und später gibt es auch größere Nebenfiguren in My Son zum Beispiel, die Mutterfigur und so weiter. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was sich bei ihm entwickelt hat. Am Anfang ist eher dieses so eine ikonische Idee von einer Frau in seinen Filmen.
Aber ich würde das auch gerne noch ergänzen. Das ist natürlich so, dass zum einen Werner Herzog auch ein Kind seiner Zeit ist. Und ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, das Regisseuren vorzuwerfen, dass sie in den 70er Jahren Filme machen, die typisch für die 70er Jahre sind. Außerdem ist es natürlich so, teilweise wurde schon gesagt, bei Lotte Eisner muss man ergänzen, dass in dem erwähnten, vorhin von Markus Stiegelegger erwähnten Film Vater Morgana, den ich auch für einen der wichtigsten Filme von ihm halte, weil da ganz viel vorkommt, dass er später in anderen Filmen dann entfaltet hat, da kommt Lotte Eisner auch vor, und zwar als Stimme, als die Stimme, die einen Maya-Mythos, also im Grunde sowas wie die göttliche Offenbarung der Mayas, einen Text liest, deutsche Übersetzung, und man hört dann ihre Stimme, die ist da sehr präsent. Und das ist natürlich interessant, in einem dokumentarischen Essayfilm über Wüsten, vor allem in Afrika, plötzlich einen Maya-Mythos zu hören mit der Stimme einer gar nicht professionellen Sprecherin, sondern einer Weimarer oder aus der Weimarer Republik stammenden und in ihr tief verwurzelten Filmkritikerin und Filmhistorikerin. Da verbinden sich ganz disparate Dinge und ich glaube nicht, dass das ein Klischee einer Frau ist. Es hat eher etwas mit Mütterlichkeit, mit der Idee auch einer Muttergöttin zu tun. Aber wenn gesagt wurde, dass die Frauenfiguren teilweise etwas schlicht oder klischeehaft sind, Abziehbilder, dann glaube ich, das gilt doch auch für viele Männerfiguren. Er zeigt ja nicht naturalistische Figuren. Er zeigt nicht unbedingt Männer, wie sie sind, sondern er zeigt auch Männlichkeitsklischees, genauso wie er Weiblichkeitsklischees zeigt.
Im Dienst einer bestimmten Idee oder einer bestimmten Geschichte. Also wenn wir hier in diesem SWR Kulturforum gerade über den Regisseur Werner Herzog sprechen, der in Venedig den Preis für das Lebenswerk bekommt, dann würde ich gerne an einem anderen Punkt, der ihm auch vorgeworfen wurde, weitermachen, dass er Menschen, Schicksale und auch ihre kulturellen Hintergründe benutzt für seine Geschichten und letztendlich ihn nicht den Raum einräumt oder ihnen nicht die Würde gibt vielleicht. Also das wurde ihm zumindest vorgeworfen, gerade im Zusammenhang mit Ureinwohnern bei den Filmen wie Aguirre oder Fitzcarraldo, dass er sie als Statisten benutzt für die Heldenreise eines weißen Mannes.
Ja, aber was ist genau der Vorwurf? Weil wenn er sie nicht als Statisten benutzt hätte, dann könnte man ihm heute kulturelle Aneignung vorwerfen. Mhm. Das heißt, wie man es dreht und wendet, man findet immer auch Anlässe, um solchen Regisseuren und den Regisseuren der damaligen Zeit diese Dinge vorzuwerfen. Man muss doch auf der anderen Seite sehen, dass Werner Herzog auch unter den deutschen Filmemachern seiner Generation des neuen deutschen Films im Vergleich derjenige ist, der am neugierigsten und am offensten ist und durch die Zeiten hinweg von den 60ern bis heute fremden Kulturen begegnet und öffnet und denen Plätze und Raum in seinen Filmen gibt, der sie sichtbar macht, modern ausgedrückt. Und ich glaube, das sind schon sehr schlichte, kleine Vorwürfe, wenn man da sagt, die wurden nicht richtig abgebildet, die Indios in Lateinamerika. Man müsste außerdem natürlich auch sagen, dass auch Kunst, wenn sie nur in Europa oder in den USA stattfindet, oft etwas mit Ausbeutung, ich meine jetzt nicht missbräuchliche Ausbeutung, aber mit Selbstausbeutung, mit dem Nutzen von Vorlagen, mit dem Verwenden, mit dem Umdefinieren zu tun hat. Das gehört essentiell zur Kunst. Und ich würde meinen, er hat den Menschen, mit denen er arbeitet, keinen Schaden angetan.
Ich kenne diese Vorwürfe gegen seine Filme, wenn ich tatsächlich im Hochschulkontext Seminare anbiete, in denen Werner Herzog primär oder teilweise vorkommt. Also wenn es im Kontext des neuen deutschen Films zum Beispiel, wo er ja auch eine sehr spezielle Outlaw-Position einnimmt, können wir vielleicht noch drüber sprechen gleich. Aber Fitzcarraldo ist mit Sicherheit einer der Filme, wo diese Missbrauchsvorwürfe tatsächlich während der Dreharbeiten zum Teil ja sogar belegbar sind, aus heutiger Sicht auf jeden Fall kritisierbar. Ich würde sonst dem, was Rüdiger Suchsland gerade sagte, durchaus zustimmen, denn man muss ja eins bedenken, er hat dann 1984, also schon 3 Jahre später, einen Film mit australischen indigenen Menschen gedreht, nämlich Wo die grünen Ameisen träumen. Dieser Film ist direkt benannt auch nach dem mythologischen Modell, das hier verhandelt wird, und das ist alles eigentlich sehr empathisch. Also er ist aufrichtig meines Erachtens interessiert an anderen Kulturen und speziell dann die Filme, die ab Mitte der 80er, auch die dokumentarischen Filme, sind ja seine Hinwendung eigentlich. Also man könnte durchaus sagen, dass er am Anfang, ich hatte jetzt nie gesagt, dass er Frauen als Klischee abbildet, das möchte ich nochmal klarstellen, sondern dass er sie ikonisch verwendet, als Bilder für etwas. Und diese ikonische Verwendung scheinen auch die Indigenen in Aguirre zum Beispiel, für mich zumindest ist das so, wie ich den Film auch immer wahrnehme, das verändert sich dann langsam und diese Personen treten dann mit ihrer Weltanschauung komplexer ins Zentrum der Filme. Und das beginnt eigentlich mit Wo die grünen Ameisen träumen. Und von daher denke ich, ja, man muss auch da das Gesamtwerk sehen. Und dann kriegt man auf jeden Fall ein anderes Bild davon.
Aber verwendet er nicht alle als Bilder? Also auch die Weißen in dem Fall, auch die Männer, wie ich es vorhin sagte, also so ikonisch?
Ja, das tut er, und ich meinte das auch nicht im Gegensatz. Also ich glaube, du hast es so aufgefasst, dass ich das als Kritik sehe, das sehe ich nicht als Kritik. Das ist einfach nur eine beschreibende Kategorie.
Ich kann da vielleicht auch nochmal was aus Archivperspektive ergänzen, weil Herzog sich da ja auch oft missverstanden fühlt. Also das ist ja ein Thema, was für ihn auch sehr sensibel ist, wo er das Gefühl hat, er wird da zu Unrecht angegriffen. Ich fand das interessant, bei uns im Archiv zu schauen, Unterlagen, ich sage jetzt mal von 1973 ist das auch schon bei Aguirre, dass ihm da ein Prädikat verweigert werden soll, also Prädikat besonders wertvoll, das hat natürlich auch finanzielle Folgen, wenn man so ein Prädikat für den Film bekommt bei der Auswertung. Und da hat er damals sofort Widerspruch eingelegt und gesagt, also was hier kritisiert wird, dass das nämlich historisch alles nicht korrekt sei, was er darstellt, dem kann er überhaupt nicht folgen, denn was er mit seinem Film machen wolle, wäre eigentlich den Mythos des Kolonialismus zu entkleiden und offen zu legen und dass er dafür auch mit bestimmten Stilisierungen arbeitet. Und ich glaube, dass er sehr früh auf jeden Fall über diese ganzen Thematiken reflektiert und dass er versucht, das mit einer bestimmten Stilistik anzugehen. Das andere ist, was eben auch schon erwähnt wurde mit den grünen Ameisen, also wie kann ich denn aus indigener Perspektive überhaupt etwas erzählen? Bei den grünen Ameisen war es so, dass er versucht hat, da Leute schon in die Drehbuchentwicklung mit einzubeziehen, also um da eine andere Perspektive reinzukriegen. Und es gibt so ein unrealisiertes Projekt von 1994, wo er die Eroberung Mexikos aus aztekischer Perspektive erzählen wollte. Könnte man aus heutiger Perspektive, genau, es wurde viel schon das Stichwort kulturelle Aneignung, könnte man wieder kritisieren, kann er das denn überhaupt? Aber wie gesagt, es ist ihm ein Anliegen und ich glaube, damit unterscheidet er sich tatsächlich auch von vielen anderen.
Und letztendlich diente ihm das ja immer zur Verwirklichung einer autoriellen Idee letztendlich. Auch die Dokumentarfilme, die er dreht, Sie haben eben das schon angesprochen, dass da im Zusammenhang mit Musik schnell ein Pathos entsteht, was manche Leute bei Dokumentarischem vielleicht gar nicht so gerne haben. Da wurde ihm ja auch immer mal wieder Manipulation vorgeworfen, weil er eben das, was er zeigt, in einem bestimmten Zusammenhang zeigt und teilweise auch Sachen inszeniert, dazu erfindet. Wir diskutieren ja heute viel über Fake News, alternative Wahrheiten, erwarten Transparenz und Glaubwürdigkeit. Herr Suchsland, wie ist er da einzuordnen mit seinem dokumentarischen Werk heute auch?
Naja, erstmal muss man eine Sache unterscheiden. Wenn wir über Fake News diskutieren, dann reden wir ja über Nachrichten oder Politikerreden und über Journalismus. Im Fall von Werner Herzog reden wir über Kunst. Und die Dokumentarfilme sind ja keine journalistischen oder reportagehaften Dokumentarfilme. Und auch ein Spielfilm, der wird versuchen, die Geschichte nicht gegen den Strich zu drehen, aber der spielt natürlich mit der Geschichte. Die historischen Ereignisse, zum Beispiel eben die Conquista der Spanier in Lateinamerika, die ist ein Material für ihn. Und wie alles andere auch. Und so muss auch Kunst sein. Ich glaube, dieser Manipulationsvorwurf, der läuft ins Leere, denn offen gesagt, Kunst manipuliert immer. Sie soll und muss manipulieren, um Kunst zu sein. Die Frage ist, wie sie manipuliert und wozu und auch, ob sie es einfach gut macht oder ob sie es platt und klischeehaft macht. Aber man kann natürlich dann auch wieder dieses Thema kulturelle Aneignung, das kann man ja in diverse Drehungen drehen, wenn er zum Beispiel die afrikanische Wüste zeigt und dazu läuft dann ein Choral von Händel. Dann kann man sagen, ja, was hat denn jetzt der Händel oder dann später der Leonard Cohen, was haben die denn zu suchen in der Wüste? Was haben die denn damit zu tun? Also es ist ja klar, er macht als europäischer Filmemacher einen Film für ein europäisches Publikum und wird dort mit den verschiedenen Reaktionen spielen. In einem dieser Vulkanfilme ist das genauso. Da läuft Barockmusik und ich glaube irgendwann auch Wagner zu Vulkanausbrüchen. Mhm. Ja, was macht er denn da? Ist es da, dass er sich gewissermaßen auf die Seite des Vulkans stellt und gegen die Menschen, indem er diese Macht des Vulkans und der Natur noch überhöht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er versucht, beim Publikum ein Gefühl für Tiefe, für Bedeutung, für großes Ereignis, sicher Größe zu erzeugen. Und es gibt ja im Zusammenhang mit Spielfilmen gerne die Formulierung, Kino müsse bigger than life sein. Man kann sagen, seine Dokumentarfilme sind das auch. Und er hat ja durchaus auch dann selbst ironische Seiten, dass er zum Beispiel auch spielt, in mindestens zwei Filmen hat er das gemacht, im mehrfach schon erwähnten Fata Morgana, dann aber auch in The White Blue Yonder, dass er ganz offen sagt, ich versuche den Blick von Außerirdischen einzunehmen, die auf die Erde kommen. Ja, ich meine, was ist das? Man kann sagen, das ist großer Quatsch. Aber natürlich ist es der Versuch, sich selber zu verfremden, sich gleichzeitig eine Position, ja, gottgleich oder ganz von außen kommen, bei der man in irgendeiner Form objektiv und auch tiefer und vielleicht wahrhaftiger auf die Welt blickt, anzueignen. Und ich denke, das macht genau die Einzigartigkeit seiner Filme aus und das ist es tatsächlich, was Kunst tun muss.
Und ich glaube tatsächlich, dass das auch für ein junges Publikum ganz wichtig ist. Also man hat ja bei Herzog das Gefühl, es gibt einmal ein Publikum, was mit ihm gealtert ist und sein Werk weiter verfolgt. Und dann, wir haben vorhin über den europäischen Herzog gesprochen, man muss ja ehrlicherweise sagen, seit 2001, glaube ich, lebt er in den USA. Es gibt auch einen amerikanischen Herzog und der hat sich nochmal ein ganz neues Publikum auch erschlossen. Und gerade in den USA hat er wirklich sich einen gewissen Kultstatus erarbeitet, ist natürlich auch auf den sozialen Medien unheimlich präsent. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese existenziellen Fragen, die er stellt und die er in Bilder fasst, dass ihn das auch so singulär macht und dass ihn das tatsächlich auch für junge Leute oder ein jüngeres Publikum sehr interessant macht. Also ein Begriff, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, weil er bei Herzog so oft fällt, aber ich finde den trotzdem ein Schlüsselbegriff, ist die ekstatische Wahrheit. Ne? Also er sagt ja auch in seinem, ich glaube, es ist auch in seiner Minnesota Declaration, also wo er so den klassischen Dokumentarfilm angeht und sagt, nein, die Vorstellung, eine Kamera aufzustellen und dann würde ich Wahrheit und Authentizität einfangen, wenn ich da nichts tue, das ist ein totaler Irrtum. Indem ich eine Kamera aufstelle, verändere ich eine Situation sowieso. Und aus seiner Sicht ist es absolut erlaubt oder auch sinnvoll, im Dokumentarfilm durchaus zu inszenieren und Dinge vielleicht auch mal zu stagen oder drauf einzugreifen, um nämlich diese ekstatische Wahrheit zu inszenieren oder sie einfangen zu können eigentlich. Sie ist da irgendwo und um sie sichtbar zu machen, um etwas sichtbar zu machen, was uns berührt oder vielleicht sogar auch erschüttert, da müssen wir nachhelfen. Und das ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das ist im Grunde Filmkunst. Also das ist eigentlich das große Können, was Filme ausmacht für uns. Und das, glaube ich, deshalb funktioniert Herzog auch immer noch für ein jüngeres Publikum.
Mhm. Aber was sucht dieses junge Publikum bei Herzog? In den USA ist er ja gerade mit seiner Stimme auch sehr präsent. Ich hatte schon gesagt, als Sprecher bei den Simpsons in einem Star-Wars-Film The Mandalorian spielt er ja mit, aber eben mit seinem harten deutschen Akzent. Und der ist ja auch immer der Off-Kommentar in seinen Dokumentarfilmen. Da hat es ja auch was Schrulliges. Aber was würden Sie sagen, was suchen diese jüngeren Leute? Suchen die tatsächlich die Filmkunst und die ekstatische Wahrheit bei Herzog?
Also meiner Erfahrung nach, ich habe ja viel Kontakt mit Leuten um die 20, Anfang 20 als Studierende eben. Da ist es so, dass die Meme-Tauglichkeit sofort eruieren, ne? Und Werner Herzog ist jemand, der ein prägnantes Äußeres hat. Also das hat sich erstaunlich wenig verändert, wenn man ihn von Anfang an sieht, also mit diesem markanten Bart auch. Und dann gleichzeitig dieser Gestus, also sich selbst zum Abenteurer zu machen und natürlich die Sprache. Also diese sehr spezifische Kunstsprache, die fast so ein bisschen erinnert auch an diese Sprache, die Fassbinder auch entwickelt hat, ne? Mhm. Also die irgendwie so etwas Grundständiges, sowas Einfaches suggeriert und gleichzeitig total intellektualisiert ist eigentlich, wenn man sie genauer betrachtet. Und das kann man halt eben auch kopieren. Und damit ähnelt er dann wieder der Meme-Tauglichkeit von Arnold Schwarzenegger, der dieses österreichische Englisch spricht. Und ich glaube, das ist diese besondere Attraktivität, dass man also diesen ikonischen deutschen Filmemacher in Amerika hat. Ich würde jetzt sagen, viele der früheren Filme, die für uns zweifellos Klassiker des deutschen Kinos sind, sind für ein junges Publikum nicht mehr so attraktiv. Also entweder, weil sie kritisierbar sind oder aber weil sie auf eine Weise skurril sind, dass man sie vielleicht heute so gar nicht mehr machen könnte, wie auch Zwerge haben klein angefangen, also wo er auch wieder quasi
der ganz frühen Filme von
genau, also kleinwüchsige Menschen, also Schauspielerinnen und Schauspieler als Bild, als Metapher, Bildmetapher benutzt und gleichzeitig gibt es aber doch ein Faszinosum, merke ich immer wieder, für die Klaus Kinski Darstellungen, also Klaus Kinski als eine toxische Figur, die natürlich ja, also mittlerweile ja auch berüchtigt ist, weil viel rausgekommen ist über ihn im Nachhinein, aber gleichzeitig auch dieser ekstatische Schauspieler vor der Kamera und die Ekstase der Wahrheit, die zeigt sich ja auch in diesem Spiel und deswegen ist aber meines Erachtens mein liebster Feind der Dokumentarfilm, den Werner Herzog nachträglich, also auch nach dem Tod von Kinski über diese Zusammenarbeit gedreht hat, ist dann auch der attraktivere Film als die Spielfilme, die da eigentlich thematisiert werden.
Ich würde gerne noch zwei Sachen kurz dazu ergänzen. Das eine ist, dass man sich klar machen muss, es ist in der Anmerkung zur Sprache schon deutlich geworden, dass Werner Herzog natürlich im Ausland auch eindeutig als Deutscher gesehen wird. Und deswegen auch diese Meme-Tauglichkeit vielleicht sich noch ein bisschen vermehrt, weil er schon auch so die Faszination eines Fremden hat mit leichten Witzen, die man dann über diese deutsche Sprache genauso machen kann, wie man sich über Immigranten in Hollywood und deren Englisch ein bisschen lustig gemacht hat, schon in Filmen der 40er Jahre, in denen die dann Nebenrollen spielten. Das ist so das eine. Das andere ist, glaube ich, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in die Falle gehen, dass wir Diskurse, die an den Markus Stiegelegger arbeitet, da an den Universitäten stattfinden unter jungen Leuten, dass wir die überhöhen und zu sehr dogmatisieren, als sei das die Art, wie alle jungen Leute reden. Also ich habe auch schon Kontakte zu jungen Menschen und kann sagen, dass viele im In- und Ausland auch etwas genervt fast schon auf diesen überachtsamen Diskurs reagieren, nach der man dann nicht mehr das Wort Zwerge sagen darf oder nachdem man eine Figur wie Klaus Kinski, weil er als Mensch große Schwächen hatte und teilweise kriminell war, als Schauspieler nicht ernst nehmen und faszinierend finden kann. Ich würde dafür mehr Gelassenheit plädieren. Es gibt mindestens genauso viel junge Leute, die genau dieses ein bisschen aus der Zeit gefallene und scheinbar durch seine Inhalte provozierende, was gar nicht mit provokativer Absicht von Herzog gemeint war, an Herzogs Filmen dann so faszinierend finden, wie es sicher andere Gruppen gibt, die sagen, das schaue ich mir gar nicht an.
Sein neuer Spielfilm heißt Bucking Fast Start, ein Schüttelreim, bei dem man schimpfworttechnisch auch vielleicht noch an Klaus Kinski denkt, aber es ist ein Zitat von Zwillingsschwestern, tatsächlich zwei junge Frauen, die die Titelfiguren sind. Da kann man, denke ich, drauf gespannt sein, inwiefern er sich nochmal neu erfindet. was ich noch jetzt für die Schlussrunde interessant finde, er ist ja einerseits auch ein Zivilisationskritiker. Kapitalismus, Sicherheitsdenken, Gender Policy haben wir eben schon angesprochen, das passt ihm gar nicht. Aber er ist auch auf der anderen Seite kein Mahner und Warner, auch kein Misanthrop, sondern einer, der eigentlich mit großer Offenheit und Neugier immer wieder der Welt begegnet. Macht ihn das für unsere doch leider engstirniger werdende Welt so interessant, auch für verschiedenste Generationen?
Ja, also wenn ich mir die letzten Dokumentarfilme angucke, wo ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der verschiedensten Disziplinen über das Denken, über das Gehirn, über alles Mögliche befragt, er tut das mit so einer unglaublichen Neugier. Und ich meine, ich habe ihn auch schon häufiger interviewt, also das strahlt er auch tatsächlich aus. Also dass er nach wie vor am Menschen interessiert ist, an Entwicklungen, auch an technischen Entwicklungen. Und deshalb, auch wenn er sagt, er dreht weiter Filme, also wenn ich mir nur seine letzten Werke angucke, auch zum Beispiel, um doch noch eine Empfehlung loszuwerden, einen seiner letzten Spielfilme, Family Romance. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland überhaupt in den Kinos lief, aber übers Internet ist der natürlich zugänglich. Ist für mich ein Film, der auch von einem ganz jungen Regisseur stammen könnte. Mhm. Also ich finde, natürlich gibt es bestimmte Genres, es gibt bestimmte Motive, die man bei Herzog immer wieder findet, aber er bleibt sich auf eine Art treu, aber er findet sich auch immer wieder neu und er bleibt vor allem neugierig. Und deshalb bin ich auch gespannt, was die nächsten Filme von ihm da wieder bringen werden.
Was ich an ihm immer wieder überraschend finde, also ich stimme dem total zu und das ist sicher das Faszinosum, dass er sich selbst neu erfinden kann. Aber er bleibt sich auch selbst treu auf eine Weise, die man oft gar nicht so im Blick hat. Als das Oberhausener Manifest 1962 unterzeichnet wurde, war er ja wirklich überhaupt nicht im Blick. Also er hatte damit nichts zu tun. Und da war ja die Idee, ein neues, engagiertes, politisches Kino, das sich mit der Vergangenheit anders und differenzierter auseinandersetzt, in Deutschland zu etablieren. Tatsächlich drehte er dann mit Herakles, ja, bereits, das wurde schon beschrieben, einen Film, der sehr politisch eigentlich ist und zugleich mythisch. Also der mythische Bilder gegen politische Aussagen setzt. Und er setzte das fort in dem, zum Beispiel in Lebenszeichen, einem Film, der in einer verlassenen Armeestation spielt. Also ganz klare Reflexe auf den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel zu finden sind, bis hin zu späteren Filmen, wie zum Beispiel Invincible, wo er sich ganz explizit auch mit dem Holocaust auseinandersetzt. Wie gelungen, das ist diskutierbar, aber im Endeffekt ist er tatsächlich einer der Regisseure, von denen man es am wenigsten erwartet, der sehr genau auch diese Forderungen des Oberhausener Manifests und eigentlich des neuen deutschen Films erfüllte, obwohl ihm immer wieder vorgehalten wurde, er wäre derjenige, der ja rausgegangen ist, der in anderen Ländern dreht und der eigentlich mythische Themen dem Rationalen vorzieht und so weiter. Also ich glaube, dass er da unterschätzt ist und deswegen wäre auch mein Plädoyer einer Beschäftigung mit dem Gesamtwerk tatsächlich, die lohnt sich, weil wir sehr viel selbst daraus lernen können und gleichzeitig sehr viel über ihn daraus lernen.
Weil wir jetzt sehr viel über Kunst und Künstler gesprochen haben. Er selber ja sich nie selbst als Künstler bezeichnet, sondern wahlweise als Handwerker, als Poet oder Fußvolk des Kinos, beziehungsweise das Bild des Soldaten benutzt er sehr häufig. Warum ist ihm das so wichtig, sozusagen derjenige, der den Außenposten hält, der irgendwo draußen steht, der aber bodenständig ist? Warum sind ihm diese Bilder so wichtig und warum sagt er nicht einfach, ich bin Künstler?
Ja, weil er weiß, dass er Künstler ist und das nicht dazu sagen muss. Da kommen die Leute schon von selber drauf. Aber dieses Bild des Soldaten, das irritiert mich fast ein bisschen, wobei es dann gleichzeitig anschließt an etwas, was ich mich immer gefragt habe, ist, wo er geistesgeschichtlich genau steht. Und ich habe das jetzt in den Antworten ein paar Mal versucht zu sagen, dass es meiner Meinung nach so Anklänge, ganz merkwürdige, diffuse Anklänge, schon an das Denken der konservativen Revolution gibt. Also ich kann Ernst Jünger erwähnen, der ein Soldat im Ersten Weltkrieg war. Ich könnte Oswald Spengler erwähnen, der den Untergang des Abendlandes geschrieben hat und der unter anderem darin das Bild geprägt hat, man müsse standhalten wie der letzte römische Soldat, der in Pompeji auf seinem Posten geblieben ist, während die Lava des Vesuv auf ihn zurollte. Und jetzt wissen wir von Herzogs Faszination für die Vulkane. Insofern passt dann dieses Bild des Soldaten wieder. Und gleichzeitig steckt da doch was anderes drin. Das ist nämlich, dass Herzog scheint mir mehr als irgendetwas Konservatives. Und in der Weimarer Republik verwurzelt es, jedenfalls auf der Seite von Ernst Jünger. Mehr als das ist er dann schon der Romantiker, wie das Markus Stiegelegger erwähnt hat. Und zwar nicht ein Romantiker, wenn man damit irgendwie Naivität verbindet, sondern ein Romantiker, der an einer unendlichen Neugier und Offenheit und tatsächlich Poesie in allem, also die Poetisierung der Wirklichkeit und des ganzen Lebens, einer Universalpoesie interessiert ist. Und das ist vielleicht das, was wirklich seine Filme zusammenhält. Deswegen ist es total schwer, jetzt am Schluss einen Film herauszupicken, den man unbedingt sehen muss, weil man wird keinen Film von Herzog sehen und den ganzen Herzog kennen. Also man muss schon mindestens so 2, 3 und aus verschiedenen Zeiten sich anschauen und dann wird man gar nicht mehr davon loskommen und alle sehen wollen.
Das ist doch eine gute Aufforderung, eine Aufgabe für alle, die zuhören. Vielen Dank. Das war das SWR Kulturforum. Der Soldat des Kinos, der Ehrenlöwe für Werner Herzog. Es diskutierten Christina Jaspers von der Deutschen Kinemathek in Berlin, der Filmwissenschaftler Markus Stieglecker und Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.